Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Heute sitze ich hier nicht alleine und habe sicherlich einen sehr, sehr spannenden Interviewpartner für euch. Denn es ist so die Jahreszeit, wo Hundehalter manchmal ein bisschen anecken. Vielleicht auch denken, das wäre ja alles gar nicht so wichtig. Aber jetzt so im späten Frühjahr, wir sind jetzt schon eigentlich so mittendrin, kennt ein jeder von uns das Thema der Brut- und Setzzeit. Und da wir nicht alleine auf diesem Planeten leben, wir als Hundehalter, sondern natürlich auch mit unseren Hunden es lieben, draußen in der Natur unterwegs zu sein, sollten wir vielleicht auch mal dahinter schauen, was ist denn da genau so los und vielleicht auch das ein oder andere besser verstehen zu können. Ich glaube, dafür ist heute die Folge ganz gut geeignet. Und dafür habe ich mir jemanden gesucht, der auf jeden Fall sehr, sehr viel draußen unterwegs ist. Und zwar, weil er die Natur liebt und dies auch mit der Jagd verbindet. Und vielleicht kennt ihn der ein oder andere von Instagram. Da ist er nämlich ganz, ganz viel unterwegs und nimmt euch mit in Themen rund um die Jagd. Und deswegen dachte ich mir, ich lade Boray einmal dazu ein. Schön, dass du da bist.
Ja, Christina, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ich bin sehr gespannt auf den Austausch und auf diese Folge.
Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Und vielleicht magst du die Hörer mal ein bisschen dahin mitnehmen. Wer bist du? Was machst du? Und was ist ja so dein Anreiz, in der Natur so unterwegs zu sein, wie du es bist?
Ja, mein Name ist Boray Kretz. Viele kennen mich auf Instagram unter dem Namen Jagdlife, manche auch mittlerweile unter Luzek. Genau, ich bin 36 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Mittelrheintal aus der Nähe von Koblenz, die eindeutig schönste Stadt an Rhein und Mosel. Und gehe dort seit 12 Jahren auch auf die Jagd. Und zur Jagd bin ich gekommen, weil ich als Kind schon in Wald und Wiese groß geworden bin. Und einfach, der Natur, der Flora wie auch der Fauna etwas langfristig zurückgeben wollte. Ja, ich war schon als Kind ein echter Naturschützer und das bin ich heute noch viel mehr.
Das ist für viele direkt schon so der erste Punkt, wo sie vielleicht ein bisschen ins Grübeln kommen, wenn es ist ja immer ein bisschen kontroverses Thema mit Naturschutz und man möge sich jetzt vielleicht auch fragen, warum habe ich mir denn jetzt einen Jäger dazu eingeladen? Leute, ich bin es ja selbst und bin auch mit den Hunden jagdlich unterwegs und ich glaube, dass man hier auch erst einmal überlegen darf, was ist so gerade in dieser Zeit auch für dich als Jäger etwas herausfordernd, weil wir sind in einer besonderen Zeit unterwegs, Brut- und Setzzeit. Was heißt das so konkret gerade für all diese Kreaturen, die da draußen leben? Was sind jetzt so besondere Herausforderungen in der Zeit auch für die Tiere, die ja permanent dort sind? Und was ist da für dich, wo du sagst, das ist jetzt erstmal auch das Wichtigste, dass man das mal auch sich vor Augen führt? Was heißt das?
Naja, also ich denke, wir müssen uns erstmal auf einen gemeinsamen Rahmen einigen und der ist halt nun mal, dass wir vor vielen, vielen tausenden Jahren als Menschen angefangen haben, unsere Umwelt zu verändern. Das heißt, es gab vor vielen, vielen tausend Jahren irgendwann einmal die Natur, diese unberührte Natur, von der viele immer sprechen. Und als der Mensch angefangen hat, da reinzufuschen, war das eben keine Natur mehr. Und heute bewegen wir uns auch nicht mehr in der Natur. Wir nennen das zwar so und wir erleben das vielleicht auch so, aber eigentlich bewegen wir uns heute alle zusammen in einer Kulturlandschaft. Die Jäger, die Freizeitgenießer, die Fahrradfahrer und ganz oben stehend halt nun mal auch unser Wild. Und die können sich ihren Standort nicht immer so frei aussuchen wie wir, ne? Also wenn es uns irgendwo zu voll ist, dann ziehen wir vielleicht irgendwie aufs Dorf oder so. Aber das ist für das Stück Rehwild halt nicht so einfach, weil wir uns alle diesen Lebensraum nur mal teilen, uns alle zusammen in dieser Kulturlandschaft aufhalten, kommt es in bestimmten Zeiten und gerade zur Brut- und Setzzeit eben immer wieder leider zu Konflikten, bei denen oftmals unser Wild, das vielleicht ja in der Bevölkerung nicht ganz so verstanden wird, immer mal wieder den Kürzeren zieht. Und das kann verschiedene, ja, da kann es zu verschiedenen Szenarien kommen, von denen wir als Jäger halt leider nur allzu viele kennen, ja.
Ja, jetzt hast du gerade schon was gesagt, wo man direkt eigentlich drüber nachdenken muss und wo man vielleicht auch nochmal nachfragen darf, dass wir gar nicht so in einer Natur unterwegs sind, wie wir denken, ja, das regelt sich halt alles von alleine. Das ist ja immer so der Gedanke von vielen, die sagen, ja, in der Natur, die macht das schon und so. Kulturlandschaft, wo machst du den Unterschied? Also, was sind jetzt so konkrete Dinge, außer der Mensch halt an sich, der da irgendwie draußen in der Umwelt unterwegs sind, wo man sich vielleicht wirklich als Mensch, der jetzt da gar nicht so die Berührungspunkte mit hat oder sich da noch nie Gedanken drüber gemacht hat, was heißt das? Also, was heißt das zum Beispiel für das Rehwild, für wer auch immer da noch unterwegs ist? Was ist für dich konkret dieser Unterschied zu sagen, ja, wir sind ja nicht in einer Natur, die einfach wild und da passiert nichts, sondern es ist eine Kulturlandschaft. Was heißt das?
Die Kulturlandschaft ist dahingehend ein bisschen zu umschreiben, als dass wir als Mensch intensiv diese Landschaft nutzen, das heißt zum Wohnen. Wir nutzen sie für die Landwirtschaft, wir nutzen sie für die Naherholung, wir nutzen sie für die Holzwirtschaft, wir nutzen sie für, natürlich auch für die Jagd. Wir nutzen sie vielleicht auch für die Bienen, Weidetierhaltung, Hobby-Weidetierhaltung, Pferde. Also jeder nimmt sich so ein bisschen sein Stück Freiheit. Und jeder möchte das auch entsprechend genießen. Es ist aber natürlich so, dass die ohnehin schon immer kleiner werdenden Flächen, in denen so etwas Ähnliches wie Natur stattfinden kann, innerhalb dieser Kulturlandschaft, die werden kleiner. Und wenn sich das Wild eben diese Flächen auch noch mit uns Menschen teilen muss, dann kann es öfter mal eng werden, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ja.
Das heißt jetzt zum Beispiel auch einfach Wege, Straßen, die auf einmal dort sind, weil Menschen sich auch von A nach B bewegen. Das ist natürlich ganzjährig ein Thema, aber macht man sich vielleicht auch nicht so unbedingt den Gedanken drüber, dass das Wild wie sehr beeinflusst beispielsweise das Straßennetz, das Wegenetz, wo wir uns so bewegen, den Lebensraum. Also ist es doof gefragt jetzt, sehr störend oder wie sieht es aus mit Rehwild, wenn wir jetzt bei verschiedenen Wildarten bleiben, hat das Einfluss auf ihren Bezirk, wo sie so leben, können sie sich da anpassen, gibt es da irgendwie was, wo man sich so ein bisschen da mal reindenken darf?
Ja, natürlich. Also in einem gewissen Maße passt sich das Wild immer an. Wildtiere sind eben in vielerlei Hinsicht Opportunisten und kommen irgendwann mit den sich ändernden Umständen immer besser klar. Aber man darf halt nicht vergessen, dass gerade der Bau von Autobahnen zu großen Verinselungen geführt hat, auch von Beständen. Das ist gerade beim Rotwild zu beobachten in den letzten Jahrzehnten. Fernwechsel wurden abgeschnitten, wo sich verschiedene Populationen untereinander ausgetauscht haben. Das Stichwort immer Genpool, den haben wir als Menschen leider verkleinert, dadurch, dass wir eben die Landschaft zerschnitten haben mit Straßen, mit Siedlungen und eben auch mit großen Autobahnen oder Bahntrassen. Und das beeinflusst natürlich auch die Lebensräume, das beeinflusst die Diversität an verschiedenen Stellen. Und am Ende des Tages sorgt es auch dafür, dass das Wild halt manchmal einfach gar nicht so wirklich weg kann von dort, wo es vielleicht eng wird, ne? Das ist das Problem. Wir schneiden dem Wild halt ein bisschen den Weg ab. Genau.
Genau, das heißt also, jeder, der sagt, auch wenn ich jetzt mich vielleicht mit Jagd nicht so identifizieren kann, ich glaube, allein dafür oder allein dadurch, dass wir als Mensch so leben, wie wir leben, dürfen wir eigentlich uns bewusst machen, dass wir alle einen Einfluss darauf haben, wie so dieser Lebensraum miteinander stattfinden kann oder nicht. Also ich glaube, das ist schon mal Punkt eins, der sehr wichtig ist. Und wenn wir dann schauen, dass wir klar durch unsere Ausbreitung, um das so vielleicht zu sagen, sowieso ganzjährig auch schon Einfluss darauf nehmen und selbstverständlich so eine gewisse Koentwicklung irgendwo sicherlich auch da ist. Aber jetzt haben wir im Frühjahr ja so das oder den Zeitraum, wo oder den wir kennen als Brut- und Setzzeit, der dann nochmal sehr wahrscheinlich zu sehr speziellen Bedürfnissen dann natürlich führt, weil es gibt verschiedene Arten, die sehr viel Probleme damit haben, dass wir vielleicht nicht ganz so rücksichtsvoll sind in dieser Zeit. Und du hast es eben schon gesagt, Rehwild, Warum genau hast du auch das direkt angesprochen?
Ja, tatsächlich, weil es am sichtbarsten immer wieder mit dem Rehwild zu Konflikten kommt. Da ist halt das Stichwort wildernde Hunde. Das ist wirklich so das, was immer am meisten im Fokus steht und was am sichtbarsten wird. Und an dem Beispiel kann man leider auch unheimlich gut diese Konflikte, die eben in der Brutensetzzeit entstehen, festmachen. Es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Tierarten. Das sind die Hasen, die ihre Jungen einfach in die Wiese legen, in die Sassen legen. Gibt es Bodenbrüter, da werden Eier zertrampelt oder so. Das sind aber halt Dinge, die sieht man in der Regel nicht. Also das Ei schreit nicht und da sieht der Hund auch nicht nachher irgendwie blutverschmiert aus oder so, wenn er aus der Wiese kommt, aber das Gelege ist halt vielleicht trotzdem zertreten. Ja, und also das Reh ist tatsächlich so unser häufigster oder das Rehwild ist unser häufigster Dreh- und Angelpunkt, wenn es in der Brutensetzzeit zu Konflikten zwischen Hundehalter, Schrägstrich Freizeitnutzer und eben Wild kommt. Genau, das ist leider so. Jedes Jahr aufs Neue.
Jedes Jahr aufs Neue. Du hast gerade schon gesagt, es ist so der sichtbarste Kontakt, aber hast auch direkt schon ein paar mit aufgezählt. Das heißt, klar, allgemein, die Natur vervielfältigt sich jetzt gerade einfach, ob es eben die Tiere sind. Und wir sehen selber auch natürlich an den Pflanzen, das ist uns vielleicht auch nicht immer so bewusst, aber dass einfach jetzt so dieser Zyklus da ist, wo alles ein wenig wieder ins Neue hineingeht. Und dazu gehören eben in diesem Fall auch die, ja, Tierkinder in der vielfältigsten Form dazu. Und wenn wir vielleicht so ein bisschen, ich glaube, Rehwild und Hase ist halt das, was natürlich gerade wir als Hundehalter dann immer gesagt bekommen oder vielleicht auch schon blöde Situationen selber erlebt haben. Und wo müssen wir konkret wirklich viel Rücksicht nehmen? Wo sollten wir extrem drauf achten? Was ist so, wo du sagst, das ist jetzt wirklich Verhaltensregeln, die für mich absolut gelten? Wenn mit Hund unterwegs, was ist so für dich gerade aktuell super wichtig?
Das ist ein Riesenthema für mich, sag dir das ganz ehrlich, weil ich darüber auch immer wieder mit Haltern vor Ort diskutiere. Also ich glaube tatsächlich, der Punkt ist gar nicht, dass wir Jäger sagen, jeder Hund muss verdammt nochmal an die Leine und in jeder Situation und der darf nicht irgendwie frei laufen. Also das ist Quatsch. Wir haben meistens alle selber Hunde und in der Regel sind das auch sehr gut erzogene Hunde, die abrufbar sind, und die wir sehr gut einschätzen können, weil wir eben mit diesen Hunden auch arbeiten. Aber der Punkt sollte immer sein, dass man mit dem Gedanken spazieren gehen sollte mit seinem Hund, dass schon 1 Meter neben dem befestigten Schotterweg eben der Kindergarten der Wildtiere beginnt. Und ich habe schon Kitze gehabt, die liegen 1 Meter vom Weg entfernt, ist Junghasen, Gelege von den Rebhühnern. Also ich habe Dutzende Beispiele auf meinem Handy, wo es direkt neben dem Weg losging mit der Kinderstube und darüber sollte man sich eben bewusst sein. Also es geht auch gar nicht darum, irgendwie auf Gesetzen rumzureiten oder so. Es gibt Bundesländer, da gibt es tatsächlich eine Leinenpflicht. Und ja, die Durchsetzung, die obliegt natürlich am Ende des Tages den Behörden. Bei uns in Rheinland-Pfalz ist es nicht so. Also bei uns wird das nur empfohlen und dann eben in Wasserschutzgebieten oder Naturschutzgebieten. Aber ansonsten gibt es bei uns auch in der Brutensetzzeit leider keine Pflicht, weil es wäre manchmal ganz schön, wenn man Menschen, die komplett unbelehrbar sind, einfach mal in die Pflicht nehmen könnte und sagen, pass auf, Freunde, jetzt ist Feierabend. Ja, aber da gibt es leider so ein Kernproblem bei vielen Hundehaltern und das ist irgendwie, wenn man dann, die fühlen sich dann in ihrer eigenen Freiheit so beschnitten, merken aber gar nicht, dass sie mit ihrer eigenen Freiheit in Anführungszeichen einen riesigen Schaden ja, im Wildtierreich anrichten. Ne? Und das finde ich immer ganz traurig. Ja.
Das heißt, im Grunde wirklich zu beachten, eigentlich gerade in Feld, Wald, Wiesen, Landschaft, halt all da, wo man jetzt, ich glaube, das ist halt so je nach Region auch natürlich nochmal ein großer Unterschied. Also, wenn wir uns so anschauen, das Frühjahr zieht von Nord nach Süd immer ein bisschen unterschiedlich schnell ein. Und gerade auch so Wiesen sind natürlich teils jetzt schon sehr, sehr intensiv gemäht. Das geht ja jetzt auch schon los. Ist natürlich auch nochmal ein Punkt, wo Jäger auch wieder aktiv werden in anderer Art und Weise, um den Naturschutz entsprechend mit zu unterstützen und da natürlich auch die Kinderstube wieder zu schützen für die Tiere. Und aber das heißt wirklich eigentlich aktuell zu schauen, da wo Bewuchs ist, da wo Wiesen sind, da wo irgendwas ist, wo man sagen kann, okay, da kann es halt wirklich sein, dass da einfach Tiere ihre Jungen drin haben und das nutzen als Kindergarten, wie du es gerade schon gesagt hast, da einfach wirklich die Hunde rauszuhalten.
Ich würde da gerne noch mal, also noch mal kurz einhaken. Man muss sich halt immer bewusst machen, wenn man sich einfach diese Wiese anschaut. Und wir gehen jetzt mal davon aus, da ist ein Gelege drin vom Rebhuhn, vom Fasan. Da liegt ein Kitz und vielleicht liegt dort noch ein Junghase. Die sind gefährdet durch Nummer 1, Hauskatzen.
Oh ja.
Freigänger, Hauskatzen. Riesenthema. Bei uns der größte, also ich sag's, ich meine es auch gar nicht böse und im Gottes Willen bin ich auch nicht der böse Jäger. Ich muss alle Hauskatzen schießen, völliger Quatsch. Aber die sind bei uns der größte Impact aufs Niederwild tatsächlich. Direkt dahinter kommen Fuchs und Dachs. Das heißt, das sind schon mal die ersten drei, die es dem Niederwild halt sehr, sehr schwer machen, den Bodenbrütern, wie auch den kleinen Jungtieren. Dann ist noch die Gefahr aus der Luft da. Milan, Bussard, Falke, ne? Krähen, Kolkraben. Ne? Also, das kann man so. Und dann haben wir mittlerweile noch den Waschbär, dann gibt es noch den Marder, so. Und zu allem Überfluss, wenn es dann irgendwie das Tier geschafft hat, seine Jungen irgendwie auf die Welt zu kriegen, nach all diesen Schwierigkeiten, sag's jetzt mal ganz plump, ne, da kommt die Cordula mit ihrem, was weiß ich was, Mix, ja, und sagt, ach ja, guck mal, wie schön der durch die Wiese hüpft, ne. Oh, was hast du denn da? Was hast du denn da am Maul, ne? Ja, zack, in den Hasen reingebissen, ins Gelege gelaufen und im schlimmsten Fall dem Kitz in die Kollen gebissen. Ne? So, und das muss man sich halt einfach mal bewusst, man muss es dem Wild ja halt nicht noch zusätzlich schwer machen einfach. Ne? Also es sind so viele Faktoren, die da drauf einwirken. Das ist so ein Glück, dass das Wild überhaupt Junge durchbringt oder auch ein Gelege. Also ein Gelege ist ja noch kritischer. Da müssen wir als Menschen, die das eben in der Hand haben, zu sagen, okay, ich lasse meinen Hund nicht in diese Wiese reinlaufen, einfach so vernünftig sein und sagen, okay, auf dem Schotterweg überhaupt kein Problem. So, der kann auch mal schnuppern, links und rechts ist alles okay, aber ich lasse meinen Hund einfach nicht mitten in den Bestand, also da mitten in den Wald rein knallen und auch nicht mitten in die Wiese rein, auch wenn das ganz toll ist, dass der immer da drin rumhüpft, dann fahre ich lieber mit dem mal irgendwie an den Bach oder so und lasse mal an den Bach eine Runde ins Wasser springen oder sowas. Aber sowas muss halt gerade in der Brut- und Setzzeit, da geht es im März schon los, einfach nicht sein, meiner Meinung nach. Ja, genau.
Genau, du hast es gerade schon gesagt. Also Wiese, Thema 1, Verhalten im Wald. Was würdest du sagen, gibt es da Unterschiede, wie ich jetzt mit meinem Hund im Wald, im Feld, in der Wiese unterwegs sein soll zu dieser Zeit?
Ja, so im Zweifelsfall, wenn der Hund nicht vernünftig abrufbar ist, muss einfach eine
Dann
Schleppleine da dran. Ne? Also mindestens, ne? So, dann so sollte ich mit dem Hund einfach unterwegs sein. Ich meine, ich kenne ja meinen Hund am besten. Und ich mache mir jetzt mit der Aussage mit Sicherheit nicht unbedingt Freunde, aber ich sage es ganz ehrlich, die meisten Konflikte in unserem Revier kommen zustande mit aus dem Ausland geretteten Hunden, die nie in ihrem Leben gelernt haben, wie es ist, irgendwie einem Bewegungsreiz zu widerstehen, mit oftmals Haltern am anderen Ende der Leine, die eigentlich das viel Schlimmere daran sind, die das weder einschätzen können noch ein Verständnis dafür haben. Und mit denen habe ich auch immer die erquickendsten Diskussionen tatsächlich, weil die erzählen mir immer, dass sie den Hund gerettet haben, gerettet und Tierschutz und hier und da. Und dann versuche ich denen immer zu erklären, ja Leute, aber das Wild ist eben genauso ein Lebewesen, das geschützt werden muss. Also Tierschutz hört ja nicht irgendwie beim eigenen Haustier auf, sondern es geht ja weiter. Das ist ja ein Riesenthema. Und da ist es aber dann oft so, dass das Verständnis fehlt, ne? Wo die Leute sich so denken, ja, das ist ja was anderes irgendwie, ne? Und ja, das muss ich ehrlich sagen, es ist so eine Gruppe, mit der ich tatsächlich, ich will da keinen Frame oder sowas, ne? Aber ist schon manchmal schwierig, weil wir da mit einem gewissen Typ Hundehalter einfach zu tun haben und auch mit einem gewissen Typ Hund, der ja so ein bisschen auf sich allein gestellt war in seinem bisherigen Leben und sich auch entsprechend dessen verhält, ne? Also Ressourcenbeschaffung ist einfach mal ein anderes Thema, ne? Als bei dem Welpen, den man von vornherein irgendwie sein Rinti vor die Nase gesetzt hat, ne? Das ist keine Empfehlung für Rinti, so gar nicht, ne? Aber
Ja,
ja.
krass, dass du das so erwähnst, weil ich meine, nein, es geht sicherlich nicht darum zu sagen, hier seid ihr diejenigen, die das machen, aber du bist aus der Praxis, du hast ja nun mal sehr, sehr viel Erfahrung und wenn man, ich glaube, so aus der Empirie heraus irgendwann sagen kann, okay, diejenigen, mit denen ich am meisten diskutiere, sind halt doch diejenigen, die selber eigentlich ja für sich was Gutes tun wollten und ein Tier retten wollten. Aber ich glaube, wir dürfen halt nicht vergessen, dass es nicht nur die eine Seite gibt, sondern dass wir eben mit diesem geretteten Tier auch bitte dann keine anderen Tiere in die Situation bringen, dass jemand sie retten müsste vor dem geretteten Tier. Ja, ich glaube, da einfach so ein bisschen zu schauen, dass es eben nicht danach zur freien Entfaltung für das gerettete Tier nur noch gilt und zählt und dass irgendwie nur noch darum geht, sondern dass wir uns einfach so verhalten, wie es dann natürlich für alle, die da in dieser Kulturlandschaft, wie wir ja gerade eben gelernt haben, dann auch zuträglich sein kann. Also klar, dass ein Hund natürlich dann, wenn er nicht abrufbar ist, ich glaube, das setze ich jetzt gerade irgendwie voraus, dass ich den überhaupt erst ableine, wenn ich denke, ich könnte ihn zurückrufen, wenn ich entsprechend dann was von ihm möchte. Das wäre natürlich schon mal super, aber halt auch natürlich, klar, Wege nicht verlassen und auf dem Weg bleiben, denn es gibt ja durchaus neben dem Rehwild, welches ja tendenziell eher Opfer von sowas ist, natürlich auch noch andere Kollegen in Wald und Feld unterwegs, tendenziell eher im Wald, die auch nicht ganz so nett sind, wenn mal die Kinderstube irgendwie ungewollt betreten wird. Denn das darf man sich vielleicht auch mal vor Augen führen, was für Situationen da auch mal entstehen können. Denn es gibt ja nicht nur das Rehwild.
Es gibt auch das Schwarzwild und die liebe Bache, die zwar grundsätzlich nicht unbedingt auf Konfrontation aus ist, wechselt ganz schnell mal ihren Gemütszustand, wenn dann doch ein Hund hinter einem Frischling hermacht und der einmal zu laut gequiekt hat, weil er Angst bekommen hat, dann wird die Bache ganz anders. Und die mischt dann nicht nur den Hund auf, sondern die mischt dann auch den Halter gern mal mit auf und dann so schnell kann man gar nicht auf den Baum geklettert sein. Ja, wie die Bache einen erledigt. Und man darf sich nicht dieser Vorstellung hingeben, dass die Bache ja gar nicht so gefährliche, scharfe Waffen hat, wie ein Keiler. Jeder, der schon mal in den Bein gebissen worden ist von der Bache, der wird es mir mit Sicherheit recht geben. Das ist unfassbar unangenehm und ohne entsprechende Schutzkleidung auch mit schlimmsten Verletzungen verbunden. Und ich möchte noch eine Sache sagen. Ich weiß ja nicht, wie es unter den Zuhörern ist, aber man sollte sich bewusst machen, es ist egal, ob der Wolf jetzt im Jagdrecht ist oder nicht, es gibt immer mehr Wölfe in unseren Revieren. Diese Wölfe bekommen auch Junge und ich kann mir nicht vorstellen, dass Mama Wolf total super findet, wenn da irgendwie der Münsterländer Promenadenmischling sich denkt, ach ja, mal hier mit den Wolfswelpen irgendwie spielen, ein bisschen wilder. Da macht Mama Wolf mit Sicherheit nicht mit und da bin ich mal gespannt, zu welchen Konflikten es da noch kommen wird, weil zwangsläufig bei der zunehmenden Population in den Revieren wird das passieren. Da geht es auch nicht um Rotkäppchenmärchen, also ich hasse den Wolf nicht oder sowas überhaupt nicht. Ich versuche immer, da realistisch drauf zu schauen. Der Wolf kann für die Politik um ihn nichts. Aber bei zunehmender Population wird es da auch zu Konflikten führen. Und das sollten wir uns auch immer vor Augen halten, meiner Meinung nach. Also geht es nicht nur darum, wie gesagt, hier ist Schwarzwild, was gefährlich werden kann. Da kommen auch noch andere ins Spiel. Goldschakale. Ne, also alles im Vormarsch.
Ja, auch guter Punkt. Habt ihr die bei euch in Rheinland-Pfalz, bei euch im Revier auch schon unterwegs oder noch nicht?
Wolf oder Goldschakal?
Wölfe.
Ja, doch. Also bei uns jetzt speziell im Revier, nicht primär, aber bei uns in der Region hier schon seit, ja, ich will jetzt mal sagen, Jahren. Ja, doch, klar.
Okay, also vielleicht, wenn es bisher nicht aus, ich sag mal, Verständnisgründen für die Rehwildpopulation oder für das Gelege oder für den Hasen war, vielleicht auch mal darüber nachzudenken, dass es auch noch, ja, mittlerweile auch sehr verbreitet Tiere gibt, die auch dem eigenen Hund vielleicht dann nochmal auf den Pelz rücken könnten. Ich glaube, spätestens das möchte dann auch, wie war das, die Cordula mit der, mit dem, Geretteten an der Leine auch nicht haben. Das kommt dann vielleicht nochmal dazu. Wenn der Punkt hilft, dann wäre das vielleicht auch ganz gut, sich darüber Gedanken zu machen. Und jetzt könnte ja ein jeder daherkommen und sagen, ja, klar, möchte dann der Jäger gerne das so haben, dass dann die Tierchen alle noch da sind, damit er sie dann im Herbst irgendwann schießen kann. Das ist ja immer was, was man dann sicherlich auch mal gesagt bekommt, wenn man dann in so eine Diskussion verwickelt wird. Aber ich glaube, es gibt sicherlich auch einige Situationen, wo du auch sehr klar sagen kannst, also das wünscht sich, glaube ich, keiner, ob Jäger, ob nicht. Was sind so die hässlichsten oder kannst du mal so mitnehmen, wo man so merkt, okay, also es kann so schnell gehen und was nimmt einen dann auch mit als Mensch, der dann eben dafür angerufen wird, gesagt bekommt, hier ist wieder dies und das und jenes passiert. Kannst du uns da mal vielleicht so ein kleines bisschen mitnehmen? Was gibt es so für Situationen, wo du sagst, boah, das wäre echt nicht nötig gewesen?
Man muss halt einfach mal ganz an den Anfang stellen, dass es mir beim Jungtierschutz überhaupt nicht darum geht, dass nachher ein adultes Tier da ist, das ich erlegen kann. Ich will einfach nicht, dass Jungtiere elendig verrecken, auf Deutsch gesagt, und dass die Verletzungen erleiden, wo sie sich tagelang, wochenlang durch die Gegend schleppen, dann nachher voller Maden sind, nicht richtig äsen, also fressen können. Also das ist dieses Argument immer, ja, der Jäger will ja nur nachher noch genug zum Schießen haben. Also liebe Leute, ich kann euch eins versichern, wir haben immer am Ende des Tages bei den Schwierigkeiten, die die Kulturlandschaften mit sich bringen, auch in der Bejagung, da ist genug zum Bejagen, da ist genug zum Regulieren. Es geht uns einfach darum, dass wir Leid ersparen wollen. Ja, das ist mal der erste Punkt. Ja. Und ich wünsche niemandem, das erleben zu müssen, aber es ist immer wieder herzzerreißend, wenn man einen Anruf bekommt von der Polizei, vom Ordnungsamt oder von Anwohnern, dass da ein Hund irgendwie ein Stück Rehwild gehetzt hat. Und im schlimmsten Fall ist es auch noch die Ricke, die ein Kitz führt. Das Kitz steht da, schreit neben seiner Mutter. Die Ricke liegt auf dem Boden, wenn man sich dann ihr nähert. Hinten die Keulen zerbissen. Also kannst du dem Tier leider auch nicht mehr wirklich helfen. Das schreit, das Kitz schreit. Also es geht einem durchs Mark. Und das vergisst man auch nicht mehr. Und das nimmt man sich auch mit nach Hause. Also wen das nicht mehr berührt, keine Ahnung, der darf auch meiner Meinung nach nicht mehr zur Jagd gehen. Also es ist einfach nur furchtbar. Und wenn es das Kitz erwischt, dann schreit das Kitz. Die Ricke läuft verrückt, wie verrückt darum und trauert um ihr Kind und will dem irgendwie helfen, stampft daneben und kann nichts tun. Und ja, es ist einfach äußerst, äußerst, äußerst unschön, ne? Also, ja. Und auch beim Hasen, wenn man sieht, dass da irgendwie ein Hund einen Hasenempfang hat oder sowas, dann ist es sowieso, die Hasenpopulationen lassen nach. Und so eine Häsin trauert auch um ihr Jungtier. Und das ist mit unheimlich viel Energie verbunden, dass so eine Häsin genügend Milch produziert für einen kleinen Junghasen. Ja, also da könnte ich jetzt so viel, kann ich mich so drin verlieren. Es ist einfach furchtbar, sowas erleben zu müssen, ja.
Ja, ich glaube, dass auch wirklich nochmal auch das als Gedankenanstoß, wirklich darüber nachzudenken. Also ich glaube, dass wir uns als Mensch das nicht als alleiniges Recht einräumen dürfen. Wer mit Hunden und selber Tiere hat, der weiß, dass jedes Tier irgendwo auch Emotionen hat und das selbstverständlich, wenn da was passiert, was da alles das Ganze auslöst. Also jetzt hast du gerade nur so ein paar Sachen angerissen, wo natürlich jemand trauert, wenn da irgendwas passiert und dass es eben einfach nicht einfach nur irgendwo ein Tier war. Ich glaube, sich da mal auch wieder reinzuversetzen, was das bedeutet, was auch diese Aufzucht an Energie, an Zeit und ja, wenn das Kitz halt wie soll ich jetzt sagen, durch Unwissenheit, durch
Ignoranz.
Unachtsamkeit, durch Ignoranz, durch, oh ja, das ist so schön, dass der Hund da so Spaß hat. Dass es dadurch passiert, das muss einfach wirklich nicht sein. Und vielleicht in der Zeit, die jetzt halt, du hast es gesagt, ab März beginnt, je nach Region, und du hast es auch schon gesagt, auch gerade so die Zeit davor, was das Rehwild betrifft, auch eine tragende Ricke, ne? Also auch so ein bisschen auch prinzipiell darauf sensibel zu sein. Wo habe ich meinen Hund? Wann darf ich den frei machen? Darf ich den überhaupt frei machen, weil er einfach hört oder eben nicht? Da vielleicht einfach noch mal ein ganz kleines bisschen genauer hinzuschauen und sich da entsprechend auch, ja, ehrlich zu sein und wenn es eben nicht funktioniert, dran zu arbeiten, oder einfach einen Strick dran zu machen erstmal, solange es nicht funktioniert, wäre vielleicht eine gute Maßnahme. Was ich allerdings auch noch mal vielleicht, das hat jetzt mit den Hunden nicht zu tun, aber auch noch mal wichtig finde, zu erwähnen, dass halt auch, ja, andere Tiere auch ein Problem sind, die auch im Haus leben, nämlich gerade auch die Katzen. Vielleicht auch in dieser Zeit mal so ein bisschen darüber nachzudenken, dass die Katze, die draußen so unterwegs ist und so ihren Freigang täglich erlebt, nicht das Reh vielleicht mitnimmt, aber einiges andere so anstellen kann.
Gibt's, also da muss man, ich bin nicht der Freund der Studien, weil es gibt ja von jeder Seite Studien, das ist ja bei der Jagd auch so, Jagd ja, nein. Da gibt es, je nachdem, wer das Ganze gefördert hat, entsprechende
Genau.
Studienergebnisse. Lustigerweise oder ist ja positiverweise, ist man sich bei dem Impact von Hauskatzen auf die heimische Fauna relativ einig. Da gibt es auch von meinen Freunden in Anführungszeichen von Peter. Oder auch vom NABU gibt es wirklich ganz, ganz klare Studien und Aussagen dazu und auch Statistiken, dass das einfach eine der ja, schlimmsten tierischen Biowaffen gegen unsere heimische Singvogelwelt ist, ne? Und auch natürlich entsprechend gegen Bodenbrüter und andere Lebewesen. Genau, ja. Leider ist das so. Ich mag Katzen sehr, also um Gottes Willen. Und ich würde auch niemals auf die Idee kommen, irgendwie einer Katze irgendwas anzutun. Also das finde ich eklig. Ich bin ja kein Tierhasser oder sowas, aber man muss halt eben manche Dinge realistisch beleuchten und sich auch immer mal wieder selber hinterfragen. Und ja, am Ende des Tages ist eine Hauskatze nun mal eine Hauskatze, egal ob sie ein Freigänger ist oder nicht. Und eben kein natürlich vorkommendes Tier in unserer wilden Tierwelt. Genau. Und damit
Genau,
ist sie
gehört auch
genauso wie
noch.
der, ja. Ist sie in gewisser Weise auch eine invasive Art wie der Waschbär?
Ja, okay. Okay, das, ja, genau. Ich glaube, das ist sowas. Ich meine, viele Hundehalter haben auch Katzen. Die machen sich dann vielleicht eher um den Hund noch Gedanken, machen da eine Leine
Ja.
dran. Dann über die Katze wird nicht so nachgedacht. Gut, soll jetzt auch nicht so ganz unser Thema sein, aber vielleicht, wenn
Genau.
wir schon dabei sind, dann packen wir es mal mit da rein.
Kriegen wir allein auf den Deckel hier, ne?
Ja,
So.
genau. Dann nehmen wir auch direkt alle mal mit dazu. Vielleicht können alle noch mal drüber nachdenken. Und du hast gesagt, was ist jetzt so, sage ich mal, auch der Zeitraum, wo sollten Leute wirklich konkret sich daran halten, drauf schauen? Vorausgesetzt, also für mich ist eigentlich Voraussetzung, dass ich den Hund nur dann ableine, wenn ich ihn auch zurück zu mir kriege, wenn ich entsprechend, also das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber was ist so die Zeitspanne, wo Leute wirklich drauf achten sollten, weil wir uns in dieser Zeit Brut- und Setzzeit befinden? Wo muss man echt zeitmäßig gutes Auge drauf haben?
Also es gibt ja den gesetzlichen Rahmen, den wir irgendwo mal festgelegt haben, so zwischen März und Oktober. Ich sag mal, realistisch ist es März bis Mitte, Ende August. Das ist so eine Zeit, die wirklich die heiße Zeit ist. Danach ist es nicht mehr ganz so kritisch. Danach betrifft es ja fast keine Tierart oder keine heimische Wildtierart mehr. Aber so März bis August ist schon eine extrem wichtige Zeit. Und gerade so März, April, Mai, Anfang Juni, das ist halt wirklich so das absolute Epizentrum der Jungtiere und auch der Gelege. Und da muss man wirklich, wirklich, wirklich aufpassen. Ich kann so viele Beispiele dafür nennen, wo man auch durch den Wald geht und mit offenen Jägeraugen schaust du nach rechts und so 7 Meter entfernt liegt so ein richtig gut getarntes Kitz im Laub an so einer Buchenverjüngung und du denkst dir, oh, wenn jetzt da der Hund eine Runde buschieren geht, dann findet er das auch. Aber für den Menschen bleibt es halt, wenn er nicht mit ganz offenen Augen durch den Wald geht, auch erstmal verborgen. Ne? Deswegen haben auch viele nicht so ein Bewusstsein dafür tatsächlich, ja. Weil man es nicht sieht. Ne? Man sieht es nicht oftmals. Ne? Das ist das Ding.
Ja, ich glaube, das ist wirklich, weil viele sich denken, oh, ich gehe da halt so durch, ich sehe das doch halt nie und da ist doch nichts. Und man sieht sehr viel nicht, was einen aber sieht und was einen
Ja,
auch von
absolut.
draußen mitbekommt. Und ich glaube, da darf man sich wirklich bewusst sein, unser Wald, unser Feld, unsere Wiesen, die sind nicht leer. Also auch wenn wir manchmal denken, ich sehe halt nie was, dann ist man vielleicht nicht ganz so sensibel und nicht ganz so wachsam und vielleicht auch, weil man da nicht so geübt drin ist. Aber es ist schon einiges los.
Auf jeden Fall ist ja auch die Weizenfelder oder Gerstenfelder oder Rapsfelder. Und man sagt, ja, das ist der Bauer ja noch vor einer Woche mit Traktor durchgefahren oder sowas. Ja, ist der. Das ist mit Sicherheit für das Wildtier da drin auch nicht gut. Ja. Aber auch in einem bewirtschafteten Feld ist unfassbar viel Leben. Ja. Und es gibt eben nun mal auch Wildtiere, die sich über die Jahrhunderte eben auch an landwirtschaftliche Flächen angepasst haben und ja, die ihren Lebensraum bilden oder Teil ihres Lebensraums sind. Genau.
Sehr gut. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Mitnehmen. Und jeder, der jetzt denkt, ja, der sieht dann die Seite. Aber du bist ja auch bald auf der Hundehalterseite auch wieder unterwegs. Denn
Bald wieder, genau.
bald wieder, genau. Auch wenn du, glaube ich, da sehr, sehr objektiv auch mit den Leuten drüber sprechen kannst. Und das natürlich auch mitnimmst. Aber demnächst bist du auch wieder als Hundehalter unterwegs und wirst dann natürlich selber auch vor die Herausforderung gestellt. Denn für den Jagdhund des Jägers gilt ja nichts anderes in dieser Zeit als für alle anderen auch. Der muss genauso drauf achten. Du bist bald wieder Hundebesitzer und wartest gerade selber drauf, oder?
Genau, also es gibt für mich eine wunderschöne, süße Deutsch-Kurzhaar-Hündin und ich freue mich unfassbar darauf, dass wieder Hundeleben in meine Bude kommt. Mein letzter Hund, auch ein Jagdhund, ist ja vor, mittlerweile sind es 3 Jahre, leider aus meinem Leben geschieden. Dann hat das Leben erstmal nicht so ganz zugelassen, dass wieder Hundeleben in meinen Alltag einzieht, aber jetzt ist es wieder soweit und ich kann es kaum erwarten. Und ja, ist ganz, ganz, eine ganz, ganz spannende Zeit. Und vielleicht da auch nochmal so ein kleiner Exkurs, weil ja auch viele verschiedene Hundehalter diesen Podcast hier lauschen. Also immer, wenn ich Dinge erzähle, dann mache ich das aus der Sicht eines Menschen, der schon Jagdhunde hatte, schon einen Hütehund hatte und auch einen Listenhund besessen hat. Also ich bin überhaupt nicht da so der Jagdhund ist der wahre Hund und ne, also um Gottes Willen, ich war schon sehr viel in dem Hundethema unterwegs und freue mich deswegen umso mehr jetzt wieder auf die Herausforderungen, die ja da die nächsten Jahre auf mich warten.
Sehr, sehr cool. Viel Spaß auf jeden Fall dabei. Es dauert ja noch ein bisschen, muss dich noch ein bisschen gedulden. Aber wenn sie dann da ist, ganz viel Freude bei der Ausbildung und ja, wieder mit Hund unterwegs zu sein. Und ich danke dir für deine Zeit. Wenn ihr jetzt sagt, oh ja, das gucke ich mir mal an, ihr bekommt ganz viel mit auf seinem Insta-Kanal unter Jagd Live. Da nimmt er einen auf sehr humoristische Art und Weise so mit durchs Jägerleben. Und ich glaube, da kriegt man auch mal einen guten Einblick, was da so alles mit verbunden ist. Da nimmst du immer gerne sehr viel mit und zeigst auch und bist da auch sehr kritisch, was da auch ja, so deine Sichtweise anbelangt und nimmst da auch gerne viel mit. Insofern, folgen lohnt sich, liebe Leute. Und wenn ihr das nicht tut, dann gerne ab sofort. Und mir bleibt nur noch ganz herzlichen Dank dir zu sagen für deine Zeit, dass du uns hier mal so ein bisschen mitgenommen hast und uns da hoffentlich ein bisschen nochmal Sensibilität gebracht hast für die Hundehalter, dass es eben gerade in der Zeit einfach ein bisschen mehr Rücksichtnahme und mehr Kontrolle auch in diesem Punkt dann geben muss.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte in deinem Podcast. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht und ich fand, es war ein toller Austausch, ein toller Gespräch, ein tolles Gespräch und hoffe, dass es allen, die zugehört haben, bis hierhin auch Spaß gemacht hat.
Super, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.